Merci vielmals, Jörg. Vor der Predigt bringe ich euch ganz einen Haufen Grüße mit. Zuerst einmal von Fischb, von der FG Fischb. Ganz liebe Grüße. Ich bin ein paar Mal schon gefragt worden, wie geht es euch zu Fischb? Wie läuft es? Es läuft sehr, sehr gut und es geht uns sehr, sehr gut. Und ich sage immer, wenn es mir gut geht, rollen sich meine Haare ein. Von dort her geht es mir sehr gut. Also. Dann muss ich euch ganz liebe Grüße sagen von der Claudi, von meiner Frau. Sie ist im Moment am Bodensee. Sie hat letzte Woche dort eine Ferien verbracht, bei 13 Grad. Es waren Indoor-Wohnwagenferien. Aber es geht ihr auch sehr gut. Und ich bringe euch ganz liebe Grüße von der Monika Eckler vom Tessin. Ich war letzte Woche im Tessin, in einem Sportlager. Und wir sind in der Casa Emmaus als Verein und sie lässt euch alle ganz lieb grüßen. Es ging ihr super, hat sie gesagt, müssen sie ausrichten. Und sie sagt, am 28. August steht umeinander, sagt sie dann hier im Quad. Gut. Weil wir Gäste da haben, die keinen Schweizer Dialekt verstehen, stelle ich um vor der Predigt auf Hochdeutsch und möchte euch gerne an etwas erinnern, was vor ungefähr einem Monat passiert ist, Anfang Juni, vielleicht erinnert ihr euch noch. Da ging ein Aufschrei durch die politische Welt, als US-Präsident Donald Trump verkündigt hat, als Trump verkündigt hat, er steigt aus dem historischen, die USA steigen aus dem historischen Klimaabkommen von Paris. Ja. Könnt ihr euch noch erinnern?
Halleluja.
Trumps Entscheidung war damals die Headline in allen Zeitungen und die Welt hat ja wirklich aufgeschrien und gesagt, das kann man doch nicht machen und so weiter. Der US-Präsident selber hat seinen Schritt damit begründet, ich erfülle ein Wahlversprechen gegenüber meinen Wählern. Und er hat auch gesagt, das Klimaabkommen ist schädlich für die USA wirtschaftlich und deswegen steigen wir aus. Und er hat begründet mit seinem Standardsatz, einmal mehr hat Trump nämlich gesagt, America first.
Amen.
Amerika zuerst. Jemand, ein Karikaturist hat das so dargestellt. America first. Ein anderer hat es so dargestellt. Alle Tiere laufen Richtung Klimaabkommen und werden gerettet und Trump läuft in die andere Richtung. Ich muss euch sagen, ich habe von Klimafragen keine Ahnung. Ich habe auch von Erderwärmung nicht so eine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was in diesem historischen Abkommen wirklich beschlossen wurde und was das für die einzelnen Länder nun bedeutet. Also ihr wisst, ich bin Pastorli, ich weiß fast nichts. Ihr braucht keine Angst zu haben, das wird auch keine umweltpolitische Predigt heute Morgen. Was mich beschäftigt hat in all dem, das war, wie die Presse darauf reagiert hat. Wie einmal mehr, und ich will nicht pro oder contra Trump Stellung beziehen, aber wie einmal mehr die ganze Welt einfach diesen Mann gebasht hat. Man hat sofort wieder auf ihn eingeschlagen, hat gesagt, furchtbar und so weiter. America first und Pittsburgh over Paris und so weiter. Und es wurde sofort wieder auf ihn eingedroschen. Es erschienen dann Bilder wie dieses. Pittsburgh und Paris sind auf demselben Planeten. Man hat gesagt, wie kurzfristig und dumm ist das doch von einem Präsidenten, dieses Klimaabkommen zu künden. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, das ist ja, habe ich genauso gedacht, wie furchtbar. Das ist wieder mal typisch Trump. Mit seiner trampelhaften Art, die er manchmal hat. Und ich habe auch innerlich gedacht, wie kann man nur ständig sagen, mein Land zuerst, meine Interessen zuerst, ich zuerst. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, wie oft mache ich selber nichts anderes? Seien wir mal ehrlich. Wie oft ist es so, dass wir genau gleich sagen, America first. Dass wir sagen, Dani zuerst, Esther zuerst, ich zuerst. Ich bringe euch immer wieder die heilige Vierfaltigkeit. Ich, mich, meine, mir. Herrgott segne diese vier. Wie oft leben wir das? Wir würden das ja nie so sagen, oder? Schon gar nicht als gute Christen. Aber leben tun wir das sehr oft. Zumindest ich. Selbst als Christ kann einem das passieren, dass man zwar theoretisch sagt, ja, Gott ist, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben, und wir meinen das vielleicht sogar so, wenn wir es sagen, aber in der Praxis leben wir dann doch ich zuerst. Me first. Danny first, Esther first oder wie auch immer du heißt. So im Stil, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben, er kommt direkt nach mir. Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben, er kommt direkt nach mir. Diese Frage der Prioritäten ist eine wichtige Frage. Denn wo wir die Prioritäten setzen, das hat nicht nur Auswirkungen darauf, in welche Richtung sich dein Leben verändert, sondern es hat auch Auswirkungen darauf, wie es dir selber bei dieser Entwicklung geht. Und in all diesen Gedanken drin ist mir plötzlich ein Text aus der Bibel in den Sinn gekommen, über den ich heute sprechen möchte und den ich euch vorlesen möchte. Und zwar einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Haggai. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt mal auf Haggai 1, sonst liegt eine unter eurem Sitz. Und ich lasse euch beim Propheten Haggai ein wenig länger Zeit, um ihn zu finden, als bei Johannes 3, Vers 16.
Ja, warte mal.
Altes Testament. Ich habe euch den Text aber auch mitgebracht, werde ihn einblenden, ihr könnt auch von der Folie mitlesen, wenn ihr wollt. Und der Text ist hochinteressant und ich behaupte, er ist topaktuell. Topaktuell. Hört mal, was Gott hier durch den Propheten Haggai seinem Volk sagen lässt. Es heißt, im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, da geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem hohen Priester. Und zwar sprach Gott wie folgt. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, um das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es denn für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses mein Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet doch euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem richtig warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut mein Haus. Dann will ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Ihr brachtet es heim, aber dann blies ich hinein. Warum das alles, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, währenddem ihr alle lauft, ein jeder für sein eigenes Haus. Me first. Darum hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre ausgerufen über das Land und über die Berge, über das Korn und den Wein und das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Soweit der Text. Das ist dieser Text. Und der Text, vielleicht habt ihr es schon gespürt, der Text ist hochaktuell. Und er betrifft uns. Und damit ihr die Geschichte ein bisschen verstehen könnt, in welche Situation hinein dieser Text überhaupt spricht, lasst mich euch ein bisschen Hintergrundwissen geben und euch hineinnehmen in die Zeit, in der dieser Text spielt. Was ist die Ausgangslage dieses ganzen Textes? Unter den beiden Königen Salomo und David erlebte Israel als Nation einen enormen Wachstumsschub. Es ging wirtschaftlich, war das eine Blütezeit unter David und Salomo. Es war wirtschaftlich super. Militärisch hatte Israel, sie hatten sehr starke Grenzen. Sie hatten kluge Pakte, strategisch kluge Allianzen mit Verbündeten geschlossen. Und man hat den Eindruck, nach Salomo, jetzt ist eigentlich alles im Butter. Es ist alles gut in diesem Land. Sie haben es gut zusammen, sie sind militärisch gut drauf, sie sind wirtschaftlich gut drauf, auch geistlich läuft es einigermaßen. Aber dann, 931 vor Christus, zerfällt dieses Reich, als Salomo stirbt. Und dieses Reich, dieses starke Reich Israel zerfällt in zwei rivalisierende Länder. In das sogenannte Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und in das Südreich mit der Hauptstadt Israel. Alles, was du in deiner Bibel liest, im Alten Testament, in den Königebüchern und in den Chronikerbüchern, das spielt in dieser Zeit nach diesem Zerfall, nachdem dieses einst so starke Reich auseinandergerissen und geteilt wird. Währenddem im Südreich von den 20 Königen, die da regieren, immerhin 8 solche da dabei sind, die gut sind und die auch einigermaßen gottesfürchtig sind, gibt es im Nordreich in Samaria keinen einzigen guten König. Nicht einen König, der nach Gott fragt. Und so kommt es, wie es kommen muss. 722 wird das Nordreich Samaria eingenommen, die Stadt fällt und die Bevölkerung wird von den Assyrern mitgenommen und gefangen weggeführt. Man hat das damals so gemacht mit dem Ziel, wenn man ein Volk aus seiner Heimat wegnimmt und irgendwo zerstreut und an einem fremden Ort ansiedelt, dann löst man die Identität dieses Volkes auf. Das war das Ziel. Man wollte, dass Israel von der Weltkarte verschwindet. Das war das erklärte Ziel. Nur gerade 136 Jahre später, 586, da passiert das Gleiche auch in Jerusalem. Jerusalem wird eingenommen, das Südreich wird überrannt, der Tempel wird geplündert, die Stadtmauern werden zerstört, die Babylonier kommen, nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Und jetzt ist ein Moment da, wo man den Eindruck hat, Israel und Israels Gott ist endgültig vom kollektiven Gedächtnis dieser Welt verschwunden. Es kommt nicht mehr gut. 70 Jahre wird diese Verbannung dauern. Einige von euch kennen vielleicht noch das Lied At the Rivers of Babylon von Boney M. Ja? Ja, kennt ihr das Lied noch? Okay, ich weiß, ihr summt da jetzt ja im Kopf. Also das ist eine Vertonung von Psalm 137 aus der Bibel. Wer hat das gewusst? Wusste das jemand? Ja, super. Das ist ein Bibeltext, der da gesungen wurde und in der deutschen Hitparade lief. Psalm 137, da heißt es nämlich, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Yeah, we wept when we remembered Zion. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die, die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die, die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Und sie sagten, singt uns doch eins eurer Zionslieder. Singet unser Anbetungslied. Kommet, singet doch einen Chorus. Lobet doch euren grossen Gott und die schöne Stadt. Und sie sagen, wie sollten wir das Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Da habt ihr die Situation von Israel. Es ist gedemütigt, es ist in der Fremde, es ist verschleppt, es ist in tiefer Depression. So, und jetzt plötzlich passiert, was Jeremia, der Prophet, angekündigt, womit aber kaum noch jemand gerechnet hat. Auf der Weltbühne ändert sich einmal mehr die Situation, ein neues Volk mit einem neuen König kommt an die Spitze der Weltpolitik, nämlich die Medo-Perser mit ihrem König Kyros. Und dieser Kyros erlässt ein Dekret. Und dieses Dekret gestattet den Juden, dass sie zurückkehren, aus der Verbannung nach Israel zurückkehren und Jerusalem wieder aufbauen dürfen. Und unter der Führung von Jeschua und Zerubabel, zwei Leitern, machen sich rund 50.000 Juden auf, um aus dem Exil heraus in ihr Land zurückzukehren. Notabene ein Land, das die meisten nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern kannten. Viele dieser Rückkehrer waren wahrscheinlich noch gar nie in Jerusalem gewesen vorher. Die kannten das nur aus den Erzählungen und aus den Geschichten ihrer Eltern und Großeltern. Und sie gehen und ziehen los, trotzdem, obwohl sie nicht wirklich wissen, worauf sie sich einlassen, und das ist wirklich eindrücklich, 50.000 Leute. Und ihr müsst euch vorstellen, damals gab es keinen ÖV. Das waren 880 Kilometer Luftlinie. Quer durch Wüstengebiete mit marodierenden Stämmen. 880 Kilometer zu Fuß. Das entspricht ungefähr, ich habe das nachgeschaut von Visp aus, das entspricht ungefähr einer Reise von Visp nach London zu Fuß. Oder von Visp nach Saragossa oder von Visp nach Sarajevo. Mir langet ja schon Visp, mir langet schon Visp-Lalden. Ich würde da nie laufen, oder? Ich nehme das Auto zum Arbeiten. Aber stellt euch das mal vor: 50.880 Kilometer, höchst gefährlich. Was hier stattfindet, das ist Erweckung. Hier findet, ich weiß nicht, ob ihr euch das vergegenwärtigen könnt, aber das ist Erweckung, die hier stattfindet, im Alten Testament. Eine gewaltige Erweckung hin zu Gott, hin zum Tempel und hin zu Gottes Sache. Neben diesen 50.000 Rückkehrern sind ganz viele Juden bereit, das Vorhaben auch finanziell zu unterstützen. Die spenden enorme Summen. Wenn ihr in der Bibel lest, das Buch Esra berichtet davon. In den ersten Kapiteln. Und die Haltung war wirklich da im Volk. Gottes Sache soll Priorität haben. Gottes Sache zuerst. Gottes Sache zuerst. Und damals war Gottes Sache der Tempel in Jerusalem. Und so machen sie sich auf, voller Enthusiasmus. Als sie in Jerusalem ankommen, da nehmen sie den jüdischen Gottesdienst wieder auf, mit allem, was dazugehört. Sie legen die Grundmauern für den Tempel. Sie feiern die alten jüdischen Feste. Sie opfern Brandopfer für ihren Gott. In Esra Kapitel 3 heißt es, Und viele erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jubel, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Und jetzt habt ihr den Kontrast. Psalm 137, wir saßen an den Strömen Babels und wir weinten und hängten unsere Zittern an die Palmen. Und jetzt jauchzen. Jubel. Ihr merkt, da geht etwas. Da passiert etwas. Gottes Sache hat Priorität. Aber dann, ganz schleichend und ganz unmerklich, verschieben sich die Prioritäten. Anderes wird plötzlich wichtiger als Gottes Sache. Wir wissen nicht, was den Anlass gegeben hat. Wir wissen nicht, was genau passiert ist. Wir wissen nicht, warum das auf einmal so kam. Aber es passierte. Und das ist der Moment, in den Haggai hineinspricht. Das ist der Moment, in den dieser Text, den wir vorher gelesen haben, hineinspricht, aus Haggai 1. Und die Frage sei gestattet, wofür laufen wir? Denn seht ihr, der Text sagt, so spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Wir würden das heute so sagen. Es ist nicht dran. Okay? Es ist nicht dran. Oder wir sagen, es ist für mich gerade nicht dran. Oder so. Es ist nicht dran. Gott sagt, ja, ist es denn für euch selber dran, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, währenddem dieses mein Haus verödet daliegt? Was ist hier passiert? Eigentlich ist nichts Schlimmes passiert. Es ist nicht etwa so, dass Israel plötzlich anderen Göttern nachläuft. Es ist nicht so, dass sie sich in mega schlimme Sünde verstrickt hätten. Es ist nicht so, dass sie nichts mehr vom Gott Israels wissen wollen. Überhaupt nicht. Aber es ist die Haltung, die sich verschoben hat. Die Prioritäten sehen plötzlich anders aus. Wo vorher Gottes Sache Priorität hat, da hat plötzlich alles andere Priorität. Sie sagen, es ist nicht dran, Gottes Haus aufzubauen. Erinnert ihr euch an die Werbung von Swiss Lotto vor einigen Jahren? Swiss Lotto, jetzt sind Sie dran. Ja, der da in Afrika war, weiß das natürlich nicht. Das ist natürlich Bildungslücke. Er schüttelt nur den Kopf, verzweifelt, gell? Das Swiss Lotto. Aber du spielst ja auch kein Lotto, oder? Von daher eben nicht wirklich. Ja, ich sage immer, wenn ich im Lotto gewinne, dann ist das ein Riesenwunder, weil ich nicht spiele. Also, jetzt sind Sie dran. Das war die Haltung, jetzt sind wir dran. Es ist nicht so, dass die faul geworden wären oder lethargisch und einfach nichts mehr getan hätten. Im Gegenteil, die waren mega aktiv. Die waren mega aktiv. Schaut mal, was Gott sagt im Text. Gott sagt, ihr lauft, ihr seid am Rennen, aber ihr lauft dann jeder für sein eigenes Haus, während meine Sache den Bach runtergeht. Und lass mich hier einen Moment die Frage stellen und anhalten. Wofür rennst du? Das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Wofür rennst du? Was hat in deinem Leben Priorität? Denn seht ihr, das kann ganz schnell bei uns passieren, dass sich die Prioritäten verschieben. Es passiert nicht von jetzt auf sofort, aber schleichend und unmerklich. Seht ihr, wo jemand zum Glauben kommt an Jesus, hat er Folgendes verstanden. Für diesen großen Gott gibt es eine erste Priorität und seine erste Priorität war ich. Darum hat er seinen Sohn gegeben. Dieser Sohn, für ihn war ich die erste Priorität, darum hat er sein Leben für mich gegeben. Wie jemand das verstanden hat, da ändert sich etwas in seinem Herzen, in seinem Denken und er sagt, und deshalb, weil ich das begriffen habe, gibt es für mich nur noch eine Priorität, nämlich diesen Gott und diesen Sohn. Aber wenn man mit Jesus erstmal eine Weile unterwegs ist, dann kann es passieren, dass sich die Prioritäten plötzlich verschieben, weg von diesem Christus, hin zu anderen Dingen. Nicht von jetzt auf sofort, aber schleichend, unmerklich und nachhaltig. Man geht schon noch zur Kirche, natürlich. Natürlich geht man noch zur Kirche. Natürlich betet man auch ab und zu noch vor dem Essen oder so. Wenn man angesprochen wird auf den Glauben, outet man sich vielleicht als Christ, aber im Alltag, da sieht es dann vielleicht plötzlich anders aus. Da ist alles andere wichtig und hat Priorität. Und dann heißt es, jetzt ist nicht die Zeit, um mit anderen zu beten. Oder man sagt, es ist nicht dran, dass ich mich am großen Auftrag Gottes, diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen, beteilige. Oder man sagt, Gutes tun kann ich morgen auch noch, heute muss ich an mich denken. Alles andere wird wichtig, nur nicht Gottes Sache. Und im Blick auf die Zukunft ist sowieso die Altersvorsorge das Wichtigste, damit man sich möglichst früh schon pensionieren lassen kann. Und versteht mich richtig, wir sparen auch, uns ist auch wichtig, klug zu planen. Uns ist auch wichtig, dass wir nicht mit 65 irgendwie anderen Leuten auf der Tasche liegen. Wir zahlen sogar auf ein drittes Säulekonto ein, seit einiger Zeit, seit kurzem. Neuerdings. Nicht gestern. Aber ganz ehrlich, wer von euch sagt mir, ob ich 65 werde? Wer von euch kann mir garantieren, dass ich 65 komme? Ihr lauft, sagt Gott. Ihr lauft. Ihr lauft ein jeder für sein eigenes Haus. Ein jeder von euch rennt für seine eigene Sache. Aber meine Sache interessiert euch nicht mehr. Ihr sagt, die Zeit ist nicht da, um das Haus des Herrn zu bauen, aber selber rennt ihr und lebt in getäfelten Häusern. Und auch hier bitte beachtet, es ist nicht die Tatsache, dass es Israel gut geht, dass sie in schönen Häusern wohnen und ihre Wohnzimmer direkt aus dem Jerusalemer IKEA-Katalog heraus eingerichtet haben. Das ist nicht das, was Gott kritisiert. Überhaupt nicht. Es sind nur die Prioritäten. Es ist die Haltung. Die Haltung, die sagt, me first, ich zuerst, meine Sache zuerst, Gottes Sache kann warten. Und das hat nachhaltige Konsequenzen, damals wie heute. Gott sagt Israel im Text in Vers 7, richtet euer Herz auf eure Wege. Das bedeutet, denkt mal darüber nach, einen Moment. Wohin hat euch eure eigene Prioritätensetzung bis jetzt gebracht? Was hat euch das gebracht, dass ihr eure eigenen Wege und euer eigenes Ding durchzieht, anstelle von meiner Sache? Was hat eigene Pläne, selbstgewählte Prioritätensetzung, was hat euch das gebracht? Und seht ihr, ich stelle fest, dass es oftmals die gleichen Dinge sind heute, die Gott damals schon in Haggai bei seinem Volk sieht. Gott sagt, ihr sät, aber ihr bringt nichts ein. Wir tun so vieles in unserem Leben, aber es scheint nicht das zu bringen, was wir uns erhoffen. Wir investieren Zeit, wir investieren Geld, wir investieren Manpower, aber irgendwie schaut nicht das heraus in meinem Leben, was ich mir dadurch erhoffe. Ihr sät viel, aber ihr bringt nichts ein. Ihr esst, sagt Gott, aber ihr werdet nicht wirklich satt. Wir hier im Westen, wir stopfen uns mit so viel voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der letzte Hunger, der tiefste Hunger unseres Herzens wird nicht gesättigt. Irgendetwas bleibt leer. Irgendetwas bleibt leer. Ihr kleidet euch, sagt Gott, aber es wird keinem richtig warm. Die Wärme fehlt. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Das Glück, nach dem wir ständig nachrennen, das scheint uns zwischen den Fingern hindurch zu zerrinnen. Und wofür ihr euch derart investiert, das bringt euch nicht die Befriedigung, nach der ihr euch sehnt. Das ist das, was Gott seinem Volk sagt. Und er sagt zusammengefasst, ihr habt nach vielem ausgeschaut, und es wurde wenig. Und wenn ihr es heimgebracht habt, dann habe ich hineingeblasen. Und es zerstreut sich. Das sind so treffende Bilder, oder? So treffende Bilder für eine Gesellschaft und für Menschen, die sich immer mehr von dem entfernen, was Gott wichtig ist, was Jesus wichtig ist, für eine Gesellschaft, deren Prioritäten sich verschieben, weg von Gottes Sache hin zu meiner Sache. Und wenn ich etwas lerne von Haggai, dann das. Du wirst nicht dort glücklich werden, wo du eigene Ziele verwirklichst. Nie. Du wirst dort glücklich werden, wo du Gottes Sache in deinem Leben Priorität gibst. Und das ist die Frage. Was ist Gottes Sache in deinem Leben? Die Frage kann man erstens nicht pauschal beantworten. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, was Gottes Sache ist für dein Leben. Ich bin überzeugt, dass das etwas sehr Persönliches ist, das sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. Wir würden hier von Berufung sprechen, oder? Berufung, was ist deine Berufung? Und davon diese ureigenste Berufung zu finden. Und wenn es darum geht, herauszufinden, was ist Gottes Sache für dein Leben, dann finde heraus, was will er von dir? Wo hat er dich begabt? Was hat er in dein Leben hineingelegt, das er zur Entfaltung bringen möchte? Was hat er in dich hineingelegt, dass er nutzbar machen möchte? Stell Gott diese Frage und dann geh mutig und entschlossen den Weg, den er dir zeigt. Übrigens, es ist nie zu spät, diese Frage zu stellen. Denk bloß nicht, das geht hier an die Teenie-Ecke, dieser Satz, finde deine Berufung. Auch die Senioren, findet eure Berufung. Mit jeder Phase, wo sich das Leben verändert, wo man in eine neue Phase hineinkommt, soll man diese Frage neu stellen. Gott, was willst du von mir? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Dani Sigrist, ist der noch irgendwo? Dani. Es gäbe dann auch die Ärzte am Matt bei uns. Die suchen auch Heli Flicker. Solltest du je genug haben von Papua-Neuguinea und Gott dir sagen, geh in die Mission woanders hin, wir haben einen Platz für dich. Gut. Stell Gott diese Frage, was will Gott von mir? Wo will Gott mich brauchen? Zweitens, was ist Gottes Sache? Zweitens, die Versuchung ist groß, diesen Text zu lesen und zu sagen, im Alten Testament war Gottes Sache der Tempel, im Neuen Testament ist Gottes Sache Jesus, oder was? Was würdet ihr sagen? Im Ati war es der Tempel, im Ente ist es die Gemeinde. Okay. Die Versuchung ist groß, das zu sagen. Ich habe etliche Predigten über diesen Text gehört, die in diese Richtung gehen, wo man gesagt hat, Hauptsache, du arbeitest irgendwo mit in der Gemeinde. Hauptsache, du gehst in eine Kleingruppe, du engagierst dich, du hältst den Laden am Laufen. Denn Gottes Sache, das ist die Gemeinde. Lasst mich das sagen. ich bin ja nur Gastpastor hier, ich darf fast alles sagen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Es stimmt nicht. Gottes Sache ist nicht die Gemeinde. Das greift viel zu kurz, wenn man sagt, Gottes Sache ist die Gemeinde. Und ihr Lieben, ich weiß, dass Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Ich werde den nächsten Sonntag in dem Lötschberg über diesen Vers dann predigen. Ich will meine Gemeinde bauen. Aber Gottes Sache ist nie die Gemeinde an und für sich, sondern Gottes Sache ist die Weitergabe und die Ausbreitung des Evangeliums. Und Gemeinde ist eine Folge dessen. Hoffentlich ist sie Mittel dazu auch, aber sie ist eine Folge dessen. Und wenn mich jemand fragen würde, was ist Gottes Sache bei euch im Wallis, dann würde ich sagen, nicht, dass Menschen uns als Effige finden, sondern dass sie Christus finden. Und das Gleiche gilt für euch hier im Oberland genauso. Denn Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Leute die Effige finden zu lassen, sondern Jesus kam in die Welt, um, Zitat, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dafür kam er. Und wenn er alles getan hat, um die Erlösung der Menschen möglich zu machen, dann müssen wir alles tun, damit Menschen das hören. Darum existiert Kirche. Darum existieren wir als Gemeinden. Und unser größtes und wichtigstes Anliegen muss sein, nicht, dass Menschen uns als Gemeinde finden, sondern dass sie den finden, der hinter unserer Gemeinde steht, Christus. Amen? Amen. Es geht nicht darum, dass du mitackerst irgendwo in der Gemeinde und überall irgendwo dabei bist. Da sollst du und da. Schaut mal, was sagen mir die Leute? Mir sagen die Leute, du sollst mitschaffen. Du sollst in einem Team dabei sein. Du sollst in eine Kleingruppe gehen. Du sollst an Gebetsabend kommen. Du sollst ins Bibelseminar gehen. Du sollst in den Gottesdienst kommen. Und dann sollst du auch noch irgendwo Zeit haben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich frage mich, wenn. Ich frage mich manchmal, wenn. Es geht nicht darum, dass du irgendwo einfach mitarbeitest und den Laden am Laufen hältst. Es geht auch beim neuen Gebäude übrigens. Es geht beim neuen Gebäude nicht darum, dass ihr es noch ein bisschen schöner habt und die Pastoren noch ein schöneres Büro haben. Hast du? Ja, du hast kleiner bekommen. Okay? Es geht nicht darum. Es geht darum, Raum zu schaffen für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Darum geht es. Jesus will, dass Menschen ihn finden und kennenlernen, dass sie das Evangelium verstehen und für sich in Anspruch nehmen können. Und darum möchte ich dir sagen, mach das zu deiner Sache. Mach Gottes Sache zu deiner Sache in diesem Bereich. Investier dich in deine Nachbarn. Investier dich in deine Freunde. Tu Gutes. Mach deine Arbeitskollegen zu deiner Priorität. Weißt du warum? Sie sind Gottes Priorität. Sie sind ihm wichtig. Darum sollten sie dir wichtig sein. Lade mutig Leute ein. Ihr macht Re-Life im Moment oder wollt Re-Life machen. Der Kurs ist absolut fantastisch. Ich sage das nicht, weil ich ihn geschrieben habe, sondern weil ich so oft erlebt habe, was passiert während diesem Kurs. Dass Leuten die Augen aufgehen über dem, wer Christus ist. Und zum Glauben finden. Ladet Leute ein, lasst diese Chance nicht an euch vorbeigehen. Ladet Leute ein, gib die Liebe, die du selber von Gott erfahren hast, weiter an andere. Was ist Gottes Sache? Ein drittes. Gottes Sache ist deine Ehe und deine Familie. Deine Priorität sollte bei deiner Ehe und deiner Familie sein. Paulus sagt, wenn jemand, ich muss gerade schauen, ob ich den eingeblendet habe, wenn jemand für die Seinen nicht sorgt, besonders für die Hausgenossen des Glaubens, so hat er den Glauben verleugnet und er ist schlechter als ein Ungläubiger. Deine Familie muss Priorität haben. Sie ist wichtiger als alles, wofür du sonst laufen könntest. Schaut mal aus dem Gebäude raus, in die Welt hinein. Wir haben zig Beispiele von Leuten, die sind gelaufen für weiß nicht was da alles. Und dann zerbricht die Ehe und das ganze Leben zerbricht. Ich sage das oft, wir haben das oft auch als Pastoren zueinander gesagt, auch Frank und ich. Bei uns ist das natürlich besonders tragisch, wenn in einem Pastorenleben eine Ehe zerbricht, weil unsere ganze Existenz natürlich damit zusammenhängt. Aber auch bei dir, wenn du verheiratet bist, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, wenn dir deine Frau davonrennt? Oder dein Mann? Wie tragisch ist das? Was nützt es dir, wenn du alles hast, aber deine Kinder wollen nichts von dir wissen, kaum recht, dass sie 20 sind? Was nützt alles Geld, aller Ruhm, aller Anerkennung, aller Spaß, wenn deine Familie zerbricht? Gar nichts. Ehe und Familie sollen und müssen Priorität haben. Mach Gottes Sache zu deiner Sache. Stell dir die Frage, was kann ich tun, um meiner Familie Priorität zu geben? Investiere in deine Ehe. Nimm dir Zeit für deine Kinder. Bitte glaubt mir, meine Kinder sind jetzt über 20. Ich bereue keine Sekunde, wo ich mit ihnen Zeit hatte. Ich bereue jede Minute, wo ich keine Zeit hatte. Denn diese Zeit kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Ich versuche manchmal meinem 20-Jährigen zu sagen, soll er ein Globi vorlesen? Er will nicht. Es ist vorbei, die Zeit ist vorbei. Investier in deine Kinder. Wenn ihr Großeltern seid, wenn ihr schon Großeltern seid, ums Himmels Gottes Willen, bitte investiert in eure Enkel. Es gibt kein größeres Segen als Großeltern, wo einem lieb haben, wo einem Geborgenheit geben. Und als Großeltern, wenn ihr genug habt von den Enkeln, könnt ihr sie zurückgeben an die Eltern. Investiert euch. Wenn du unverheiratet bist, vielleicht bist du unverheiratet oder nicht mehr verheiratet, weil du geschieden oder getrennt oder verwitwet bist. Wenn du unverheiratet bist, dann investier in Beziehungen. Investier in Freundschaften, in enge, tiefe Freundschaften. Sei jemandem ein Freund, sei ihm eine Freundin. Nimm dir Zeit für Menschen, fördere andere. Das ist Gottes Sache. Davon bin ich tief überzeugt. Bete für sie und sei für sie da. Hilf ihnen, tu Gutes. Jemand hat einmal gesagt, wer Gott an die erste Stelle setzt, kommt nie zu kurz. Glaubt ihr das? Wer Gott an die erste Stelle setzt, kommt nie zu kurz. Ich kann euch aus meinem Leben heraus das bestätigen. Ich bin nie zu kurz gekommen, wenn Gott an erster Stelle stand. Ich bin oft zu kurz gekommen, wenn ich gesagt habe, zuerst ich. Richtet euer Herz auf eure Wege, sagt Gott durch Haggai. Und ich möchte dich herausfordern. Richte dein Herz auf deine Wege. Wo liegen deine Prioritäten? Wofür läufst du? Wofür rennst du? Seht ihr, ihr Lieben, wir können für vieles laufen. Aber wenn wir nicht für Gottes Sache laufen, laufen wir ins Leere. Wir laufen ins Leere. Dann essen wir und werden doch nicht satt. Dann arbeiten wir und gehen leer aus. Dann kleiden wir uns, aber die Wärme bleibt aus. Und wenn du merkst, dass sich deine Prioritäten verschoben haben, wenn du merkst, dass es in deinem Leben plötzlich heißt, America first, ich zuerst, dann mache ich dir Mut, bitte ändere deine Prioritäten. Denk um. Ändere deine Prioritäten hin zu der Sache, die Gottes Sache ist. Die Gottes Sache ist und sein will in deinem Leben. Lass uns einen Moment still werden. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den Text aus dem Prophet Haggai, wo ich so stark daran erinnert, wie schnell und ohne, dass wir es vielleicht merken, dass das passieren kann, dass sich Prioritäten verschieben, weg von dir, hin zu uns selber. Und Herr, obwohl wir da eigentlich nicht wollen, wir haben ja verstanden, dass wir deine erste Priorität sind, obwohl wir da nicht wollen, wir wollen gerne solche sein, wo du die erste Priorität bist, passiert es halt gleich immer wieder. möchte dich an dieser Stelle um Vergebung bitten. Und um deine Hilfe. Bitte hilf uns, dass wir ganz ehrlich und echt immer wieder einfach sagen können, du sollst, deine Sache soll Priorität haben in meinem Leben. Jesus, bitte bewahre uns davon, dass wir so vielem nachrennen und doch nicht satt werden, dass wir uns überhäufen mit so viel anderem, wo es nicht warm gibt. Lass uns stattdessen solche sein, wo man abgespürt, da gibt es etwas, das grösser ist als wir selber, wo unser Ziel ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch als Gemeinde hilfst, dass wir nicht für unser eigenes Haus rennen. Dass es uns nicht in erster Linie darum geht, in einem schicken Tempel zu wohnen, als Gemeinde mit dem eigenen FWG-Fähnchen oben drauf. Herr, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen Gemeinde sein, wo du vom Dach oben abstrahlst und wo das Evangelium gross wird, nicht mir. Ich denke immer wieder, nicht uns, Herr, gib die Ehre, sondern deinem Namen soll die Ehre sein, wegen deiner Gnade und deiner Treue. Da wünschen wir uns, danach sehnen wir uns und auch in unserem eigenen Leben bitten wir dich, hilf uns, dass wir das verwirklichen können. Amen.